Gott ist mein Held, mein Fels und meine Zukunft. Und bei dem Herrn bin ich geborgen. Danke für diese wunderbaren Worte. Das ist eine sehr, sehr gute Überleitung für die Predigt, für die nächsten Minuten. Denn da wird es erstmal stürmisch werden. Den Text, den wir gleich zusammen lesen werden, der beschreibt uns die Situation genauer. Auf diesen Text bin ich mal gestoßen beim Hören einer Predigt von Heinz Weber Senior. Das war eine der Freizeiten im Sommer. Und seitdem ist dieser Text hat er für mich schon sehr, sehr an Bedeutung gewonnen. Und den würde ich gerne mit uns zusammen lesen heute Morgen und einige Gedanken versuchen anzuwenden auf unser Leben. Markus 6, Abvers 45. Und sogleich nötigte er, Jesus, seine Jünger in das Boot zu steigen und an das jenseitige Ufer nach Bethsaida fortzufahren, während er selbst die Volksmenge entlässt. Und nachdem er sie verabschiedet hatte, ging er auf den Berg, um zu beten. Und als es Abend geworden war, das Boot mitten auf dem See und er allein auf dem Land. Und als er sie beim Rudern Notleiden sah, denn der Wind war ihnen entgegen, kommt er um die vierte Nachtwache zu ihnen, indem er auf dem See einherging und wollte an ihnen vorübergehen. Sie aber sahen ihn auf dem See einhergehen und meinten, es sei ein Gespenst und schrien auf. Denn alle sahen ihn und wurden bestürzt. Er aber redet sogleich mit ihnen und spricht zu ihnen, seid guten Mutes, ich bin es, fürchtet euch nicht. Und er stieg zu ihnen in das Boot und der Wind legte sich. Und sie entsetzten sich sehr über die Maßen, denn sie waren durch die Brote nicht verständig geworden, sondern ihr Herz war verhärtet. Jesus Christus ist dabei, seine Nachfolger zu schulen, vor allem die 12 Jünger. Die sind vor kurzem zurückgekehrt und haben sehr, sehr vieles erlebt, denn sie wurden gesandt, jeweils zu zweit, auf dem Weg, das Evangelium zu verkündigen. Und Jesus sagte zu ihnen, ihr dürft aber nichts mitnehmen, kein Proviant, keine Versorgung, kein Geld. Der Vater im Himmel wird für euch sorgen. Und sie kommen zurück und haben sehr, sehr viel zu erzählen von dem, was sie wirklich mit Gott erlebt haben. Aber Jesus nimmt sie zur Seite und sagt, kommt, ruht ein wenig aus. Ihr braucht das. Ihr habt so viel gearbeitet, ihr braucht Urlaub. Und er zieht sich mit ihnen zurück und sie ziehen sich auf einen Berg zurück, einen Hügel am See Genezareth, um da etwas auszuruhen. Aber was geschieht? Wie auch wir so gut in unserem Alltag kennen. Du wolltest dich gerade hinlegen, du warst so müde von der Arbeit und schon bimmelt das Telefon. Und schon hast du Besuch und schon steht jemand vor der Tür. So war es auch in der Situation. Sie haben sich eben zurückgezogen. Sie hatten sogar kaum Zeit gehabt zum Essen und schon sieht man eine große Volksmenge. Die haben sich das ausrechnen können, wo der Weg von Jesus hingeht. Und sie standen da und wollten auf die Botschaft von Jesus Christus hören. Und in der Situation bringt Jesus seinen Jüngern vor allem das nochmal bei. Ich bin derjenige, der für euch sorgt. Denn in der Situation haben sie das live miterleben können, was das heißt. Mit 5 Broten und 2 Fischen wahrscheinlich weit über 10.000 Menschen zu ernähren. Weil die Bibel sagt, es waren mindestens 5.000 Männer dabei. Und sie erleben das. Gott ist derjenige, der uns versorgt. Aber es hat es nicht lange auf sich warten lassen, schon kommt die Lektion Nummer 2. Und Jesus sagt zu ihnen, steigt ins Boot. Es heißt hier, er nötigte sie sogar. Steigt ins Boot, fährt über den See über den See Genezareth. Ich komme später, ich komme dazu. Fährt schon mal los, ich komme. Vielleicht ein paar Gedanken über den See Genezareth in Israel. Dieser See liegt in einer Senke, ist knapp über 200 Meter unter dem Meeresspiegel, nicht so tief wie das Tote Meer, aber doch 200 Meter tiefer und liegt in so einer Senke, umgeben mit Hügeln, mit Bergen. Ja, die Golanhügel, die bilden die Nordseite von diesem See. Und somit ist an dieser Stelle ist das Wetter sehr, sehr warm. Da steht die Luft förmlich. Und die Temperaturschwankungen sind sehr, sehr klein. Vielleicht wünschen wir uns das gerade, wenn wir an die Tage denken, die wir diese Wochen hatten, sehr, sehr warm. Heute ist es etwas kühler. Aber an der Stelle war die Temperatur sehr konstant. Aber die Gefahr von Stürmen, die war sehr groß, weil Fallwinde stürmten plötzlich, kamen auf und vor allem so der Ostwind und peitschten über das Wasser und man sagte, dass an diesem See sehr ungewöhnlich hohe Wellen entstanden und der so harmlos wirkende See könnte zu einer großen Gefahr werden. Und so geschah das auch jetzt. Die Jünger setzen sich ins Boot und wir lesen hier, sie rudern weiter und wenn man sich das so genauer anguckt, ich habe mir es ein bisschen so ausgerechnet, es waren ungefähr 10, 12 Kilometer, die sie zu fahren hatten über dem Wasser und sie rudern und sie kennen ja den Auftrag, den See zu überqueren. Aber es kommt ein Sturm auf. Ich habe was mitgebracht. Ich habe ein bisschen in der Garage rumgekramt, bald ist der Urlaub. Habe ein Ruder rausgeholt, ich stelle es mal hier vorne hin. Genau, einfach nochmal das Bild. Die Jünger rudern über den See. Geht es uns nicht auch so mit unserem Lebensbötchen, dass wir alle am Rudern sind? Rudern ist nicht einfach, es ist schwer. Aber in der Situation kam ein Wind auf und wir lesen hier, und als es Abend geworden war, war das Boot mitten auf dem See und Jesus allein am Land. Und als er sie beim Rudern Not leiden sah, was geschah mit den Jüngern? Das Wort, was hier gebraucht ist, ist ein sehr starkes Wort. Sie haben Leid getragen, wurden gepeinigt, sie haben sogar Qualen getragen, denn so schwer war das Rudern. Sie mussten gegen den Wind rudern. Und wir lesen, dass sie sind schon eine ganze Strecke gefahren. Sie sind ungefähr umgerechnet 5-6 Kilometer gefahren, Jungs, ungefähr von hier bis zur AHF-Schule. Stellt euch das mal vor, nicht mit dem Fahrrad, sondern mit dem Ruderboot. Es ist nicht einfach. Und gerade dann, wenn der Wind dir entgegenbläst und sie merken den Widerstand, es ist schwer, sie leiden Qualen. Sie sind am Rudern, aber sie leiden Qualen. Haben wir das nicht längst gemerkt, dass es auch in unserem Leben manchmal Stürme gibt? Seht euch mal diese jungen Menschen an, die 14 Personen, die hier vor uns sitzen und demnächst getauft werden. Ich hatte das Vorrecht, auch in der WhatsApp-Gruppe zu sein von diesen jungen Menschen und noch gestern Abend lief es da sehr, sehr rege hin und her und man sprach von der großen Vorfreude, Freude, getauft zu werden. Sogar liefen die Zeit lief ab und es wurde immer wieder reingestellt, wie viele Stunden und Minuten noch geblieben sind bis zur Taufe. Es wird immer weniger. Fröhliche Gesichter. Aber ich muss sagen, dass mir das auch dieses Mal besonders aufgefallen ist, wie auch junge Menschen unter Druck geraten können. Ganz unterschiedliche Art. Und du merkst manchmal, wie dein Leben zwischen die Fronten gerät. Und du merkst, wenn ich diese Hülle mit unserem Leben vergleiche, du merkst, wie der Druck auf dein Leben steigt. wie Zweifel, wir haben das immer wieder gehört, auch in dieser Gruppe, Zweifel, ist das alles richtig? Mache ich das alles richtig? Bin ich gut genug vor Gott? Ist Gott zufrieden mit mir? Zweifel, Krankheit, Probleme im Alltag, wer kennt das nicht? Auf dem Arbeitsplatz, in der Schule oder sogar in unseren Familien, der Druck steigt. Was lasen wir von den Jüngern? Und sie litten große Not. Es kann geschehen, dass wir zwischen die Fronten geraten. Und auch gläubigen Menschen kann das passieren. Ich habe ein kurzes Gespräch miterlebt zwischen zwei Jugendlichen, wo es auch um die Taufe ging. Und dann sagt einer, ja, ich dachte früher, wenn ich mich taufen gelassen habe, dann hören meine Probleme auf. Dann geht's mir gut, weil es ist doch richtig, sich taufen zu lassen. Und dann hört der Druck auf, meine Probleme hören auf. Aber ich sag's mit eigenen Worten, halt dich fest, nach der Taufe beginnen die Probleme erstmal. Was macht ihr heute? Ihr sprecht mit eurer Taufe dieses Bekenntnis aus. Ich war in der Welt, ich lebte mit dem Rücken zu Gott, ich tat so, als wenn es Gott nicht gäbe. Aber was wollt ihr heute sagen? Es ist ein Tag in meinem Leben geschehen, wo Gott mich fand und davon habt ihr erzählt. Ich dürfte mich zu Gott wenden und ich darf jetzt mit dem Gesicht zu Gott leben, ich darf mit ihm reden. Er hört mein Gebet, aber der Druck ist da. Der weicht nicht und die Bibel lehrt uns und Jesus sagte bei einer Situation sehr unmissverständlich, in der Welt habt ihr Angst, Johannes 16, Vers 33. Oder eine andere Übersetzung sagt, in der Welt habt ihr Bedrängnis, ihr geratet zwischen die Fronten, aber seid getrost, ich habe die Welt überwunden. Der Druck ist da. Was geschieht aber mit Jesus? Was macht er in der Zeit? Wir lesen, er war auf dem Berg. Mit welchem Ziel? Hat er Freizeit gemacht? So eine, irgendwie zelten auf dem Berg, um auf dem Berg zu zelten? Nein, er zog sich auf den Berg zurück, um zu beten. Er betete und ganz bestimmt betete er für seine Jünger, die unterwegs sind. Und was lesen wir noch? Und er sah ihre Situation, denn der Wind war ihnen entgegen. Ich habe nochmal extra nachgeschaut. Dieses Wort sah ist ein sehr intensives Wort. Genauso wie im Deutschen gibt es verschiedene Worte für schauen. Schauen, gucken, hinblicken, flüchtig hinschauen. So gibt es auch im Griechischen. Hier steht ein sehr intensives Wort, ein Schauen, Beobachten, Schlüsse ziehen, sehr genau die Sache und die Situation im Blick zu haben. Was machte Jesus? Er betete und er sah die Situation der Jünger. Und als sie beim Rudern Notleiden sah, denn der Wind war ihnen entgegen, kommt er um die vierte Nachtwache zu ihnen, indem er auf dem See einherging. Was macht Jesus? Er geht zu den Jüngern. Er sah sie notleiden. War er weit entfernt? Mindestens 6 Kilometer von ihnen entfernt. Und was geschah? Er betet für sie und er sah sie ganz genau. Er hat sie nie aus dem Blick verloren. Warum? Weil Jesus Christus Gott ist. Und er verliert seine Nachfolger nie aus dem Blick. Aber er hat das in dieser Situation für gut geheißen, noch zu warten. Und haben wir gemerkt, was hier steht, weiter? Und um die vierte Nachtwache kam er zu ihnen. Bei den Juden war der Tag, ich glaube, das war nach der römischen Rechnung, die Nacht war in 4 Teile aufgeteilt und die vierte Wache war das letzte Teil. So ungefähr zwischen 3 und 6 Uhr morgens. Das heißt, die ganze Nacht hindurch haben die Jünger was gemacht? Gerudert. Die Richtung war korrekt. Sie kannten die Richtung. Das waren Fischer, das waren erfahrene Männer. Aber sie kamen nicht vorwärts. Sie litten Not. Und in der vierten Nachtwache, Jesus hatte sie die ganze Zeit ganz genau im Blick, kommt er zu ihnen und tut so, als wenn er an ihnen vorbeigehen will. Haben wir das gemerkt, dass Jesus Christus sich nicht aufzwingt? Nie. Er ruft. Er ruft in die Nachfolge. Er stellt uns Tatsache vor Augen. Er lädt ein. Und er sagt sehr unmissverständlich, es gibt nur zwei Wege durch diese Welt. Es kommt darauf an, welchen Weg du entlangruderst. Den Weg zum ewigen Leben hin, den schmalen Weg. Oder es gibt den breiten Weg, der in die Ferne von Gott führt, wie die Bibel uns lehrt, in die Entfernung, in die Richtung, wo es Gott nicht gibt, von der Bibel her Hölle genannt. Es gibt nur diese zwei Wege. Und Jesus Christus steht an der Kreuzung und lädt ein. Komm, folge mir nach. Und so auch an dieser Stelle. Er tut so, als wenn er an den Jüngern vorbeigehen will. Er wartet drauf, bis er eingeladen wird. Und als die Jünger ihn sahen, wir lesen das weiter, in der vierten Nachtwache kommt er zu ihnen und er wollte an ihnen vorübergehen. Sie aber sahen ihn auf dem See einhergehen und meinten, es sei ein Gespenst und schrien auf. Sie waren völlig aus dem Häuschen. Wie kann das sehen? Sowas hat keiner von uns gesehen, bestimmt nicht. Und die Jünger damals auch nicht. Jemand geht auf dem Wasser. Sie sehen ihn, sie beobachten ihn und sie schreien. Diese tapferen Männer, sie schreien auf, denn sie sahen ihn und wurden bestürzt. Aber Jesus, was macht Jesus? Er spricht zu ihnen und er sagt zu ihnen folgende Worte. Er redet sogleich mit ihnen und spricht zu ihnen: Seid guten Mutes, ich bin es, fürchtet euch nicht. In der Welt habt ihr Angst, sagt die Bibel. In der Welt habt ihr Bedrängnis. Das wird nicht aufhören, auch nach der Taufe nicht. Auch nach der Taufe wird der Druck auf unser Leben nicht aufhören. Denn wie anders kann unser Glaube geprüft werden? Wie anders kann unser Glaube wachsen, unser Vertrauen in unserem Herrn wachsen? Wie anders? Er hat uns ganz genau im Blick. Er weiß ganz genau, wann er kommen soll. Und als die Zeit da war, kam er. Auch wenn die Nacht, und das wissen ganz genau Menschen, die nicht schlafen können, die Nacht ist die schlimmste Zeit, wenn man alleine ist, wenn man leidet. Die Bibel lehrt, dass der Fürst dieser Welt, seine Zeit ist die Dunkelheit. Natürlich nutzt er dafür auch die Nacht. Aber Jesus verliert seine Nachfolger nie aus dem Blick. Das wollen wir auch heute Morgen sehr genau sagen. Und er redete mit ihnen und er spricht zu ihnen: Seid guten Mutes, ich bin es. Fürchtet euch nicht. Und dieses Wort, ich bin es, und das wussten die Jünger ganz genau, dieses Wort dürfte nur Gott in den Mund nehmen. Und Jesus Christus sagt das zweite Mal, im Johannesevangelium ist, wo er das Wort ausspricht: Ich bin es, ich bin Gott. Ich habe alles im Griff. Ich habe nie die Fäden aus der Hand verloren. Ich bin es. Und er kommt zu ihnen und steigt zu ihnen ins Boot. Wir feiern heute Pfingsten. Und ich weiß sehr wohl, dass auch für unser Verständnis oder das Verständnis der Arbeitskollegen oft auf der Arbeit, auch wenn wir ein christliches Land sind, Pfingsten und Heiliger Geist, und es ist alles etwas oft sehr, sehr weit weg. Aber die Bibel lehrt sehr unmissverständlich, und da wollte ich einen Vers mit uns lesen aus Römer 8, Vers 9. Welche Rolle der Heilige Geist im Leben gläubiger Menschen spielt. Und da lesen wir Römer 8, Vers 9. Ihr aber seid nicht im Fleisch, sondern im Geist. Im Fleisch heißt im Körper, nicht nur das, was man anfassen kann, sondern im Geist. Ihr werdet vom Geist gelenkt, wenn wirklich Gottes Geist in euch wohnt. Wenn aber jemand Christi Geist nicht hat, der ist nicht sein. Merken wir es? So ausschließlich, so genau. Es gibt nur zwei Arten von Menschen. Gläubige Menschen, Und diese Menschen haben den Heiligen Geist in sich. Und die Bibel sagt, dass unser Körper das Haus des Heiligen Geistes ist. Oder es gibt Menschen, die den Heiligen Geist nicht haben. Und Jesus Christus sagte zu den Jüngern, als er vieles ihnen zu erklären hatte, dann sagte er zu ihnen auch, es wird eine Zeit kommen, da werde ich meinen Vater bitten und er wird euch einen anderen Beistand senden, einen Helfer, einen Fürsprecher. Es wird der Geist der Wahrheit sein, den die Welt nicht empfangen kann, denn sie ihn nicht sieht, auch ihn nicht kennt. Ihr kennt ihn aber, denn er bleibt bei euch und wird in euch sein. Jesus sagt, es ist sogar gut für euch, wenn ich gehe. Ich bin momentan nur zu eingeschränkt da mit euch. Aber wenn ich den Heiligen Geist senden werde, der wird in euer aller Herzen wohnen. Er wird derjenige sein, der euch durchs Leben führt und er wird von meinem nehmen und euch lehren. Was war das Seine? Das, was Jesus gesprochen hat. Er wird das lehren, was Jesus schon gesprochen hat in seinem Wort. Oder uns, wenn er uns durchs Leben leitet, wird das nie mit seinem Wort kollidieren. Der Heilige Geist ist nicht so eine kleine Zierleiste am Auto des gläubigen Menschen. Nein, nein, keine Zierleiste, die auch wegbleiben kann, sondern der Heilige Geist ist im Leben gläubiger Menschen der Motor. Das Eigentliche, was gläubige Menschen antreibt. Und so sagt die Bibel zu uns auch, dass wenn jemand gläubig wird, in dessen Herz wohnt Gott, in dessen Herzen wohnt jetzt der Heilige Geist. Es war mal so bei einer Gelegenheit, sagte mir jemand über jemand anders, den sie gut kannte, ich verstehe nicht, was mit ihm passiert ist. Ja, seitdem er gläubig geworden ist, sieht das so aus, wenn er unter Droge steht. Ihr versteht, was sie meinen, was ich meine. Natürlich meinte sie nicht dieses Mittel, was man nimmt, um sich aufzuputschen. Nur sie merkte, die Person ist anders geworden. Sie reagiert anders, sie denkt anders, sie handelt anders. Gläubige Menschen haben den Heiligen Geist in sich. Denn wer den nicht hat, ist nicht gläubig, sagt die Bibel. Und der Heilige Geist ist nicht die Zierleiste, sondern der Motor der gläubigen Menschen. Und wenn Jesus hier zu den Jüngern sprach und sagt, fürchtet euch nicht, genauso will er das heute mit uns machen, durch seinen Geist, der in unseren Herzen wohnt. Wir werden immer wieder Druck im Leben erleben müssen. Das wird nicht anders gehen. So hat Gott das Leben sich vorgestellt. Wir werden Druck erleben, verschiedene Art. Aber Gott hat versprochen, bei uns zu sein. Er verliert uns nie aus dem Blick. Und er sagt, mein Wort, die Bibel, die wird euch frei machen. Und mein Heiliger Geist, der in euren Herzen wohnt, der wird euch durchs Leben leiten. Und als erstes, was er nutzen wird, ist mein Wort, um euch zu leiten, um euch zu trösten. Dieses Wort wurde auch bei den griechischen Soldaten gebraucht. Wenn sie in den Kampf zogen, dann wurden meistens zwei Soldaten zusammenzogen im Kampf und einer schützte den Rücken des anderen. Und so ist, und da wurde dieses Wort Beistand gebraucht, was wir hier für den Heiligen Geist haben. Der Heilige Geist, der stützt unseren Rücken, der kämpft für uns. Er ist der Fürsprecher vor Gott. Gläubige Menschen haben den Heiligen Geist in sich. Und wenn jetzt Druck kommt, Druck wird kommen, immer, auch nach der Taufe, werden wir immer wieder verschiedenen Situationen ausgesetzt, wo unser Glaube auf die Probe gestellt wird. Aber denken wir dran, Jesus sieht ganz genau. Er hat nie seine Jünger aus dem Blick verloren. Und er kam genau rechtzeitig. Und wenn wir diese Begebenheit in einem anderen Evangelium lesen, dann merken wir, da ist noch die Begebenheit mit Petrus als kleines Detail dabei. Dass der Petrus, der war so überwältigt von der ganzen Situation, dass er zu Jesus sagt, Jesus, darf ich auch zu dir kommen? Jesus sagt, komm. Und was macht Petrus? Er steigt aus dem Boot und geht auf Jesus zu. Natürlich sieht er später die Wellen und meistens sprechen wir von einem sinkenden Petrus. Aber lass uns doch von einem Petrus sprechen, der über die Wasser geht. Petrus ging über die Wasser und es steht auch nicht geschrieben, dass Jesus ihn später, als er ihn gerettet hat, aus dem Wasser ins Boot wieder getragen hat. Petrus hat nasse Füße bekommen, aber er hatte eine Erfahrung mehr, was er seinen Jüngern, was er seinen Kollegen erzählen konnte. Man kann über dem Wasser gehen, die Probleme, die dich drohen zu ersticken. Jesus geht über diese Probleme, auch wenn es eine Welle nach der anderen sind, die auf unser Leben einströmen und uns scheinen ins Verderben zu reißen. Jesus geht genau über diese Probleme, über diese Wellen und er lädt ein, du darfst mit mir gehen. Komm, steig aus deinem Boot der Sorgen, aus deinem Boot der Zwänge, die dich gefangen nehmen. In der Welt habt ihr Angst, ja. Aber seid getrost, sagt Jesus. Ich bin der Sieger. Ich habe die Welt überwunden. Der Druck ist noch nicht alles. Ich bin bei euch. Ich habe euch ganz genau im Blick. Und in keinem Augenblick eures Lebens wird mein Blick von euch weichen. Er weiß genau, wie lange er warten muss. Wahrscheinlich bei Neubekehrten wird er sehr schnell kommen. Wie bei einem neugeborenen Baby, was einmal schreit und schon ist die Mutter da. Aber es werden Zeiten kommen, wo es dauern wird. Aber Jesus hat es ganz genau im Blick. Er kennt deine Situation, er kennt meine Situation. Und er wird das nicht erlauben, dass die Zwänge des Lebens, die Bedrängnis, in denen wir stecken können, uns niederreißen. Sondern er ist bei uns. Er kommt und er spricht durch sein Wort. Er spricht zu den Jüngern und er lädt ein. Auch wenn wir mal nasse Füße bekommen, er lädt ein. Komm. Du darfst mir folgen. Ich bin bei dir. Ich werde dich nicht aus dem Blick verlieren. Was macht Jesus auf dem Berg? Er betet. Auch heute betet Jesus Christus für uns. Er ist unser Fürsprecher vor Gott. Er betet. Er betet für seine Nachfolger. Was macht er noch? Er sieht. Heute Morgen habe ich den Status auf meinem Handy verändert. Wer jetzt auf WhatsApp mir was schreibt, einfach mein Vater weiß, Ausrufezeichen. Mein Vater weiß, er sieht ganz genau, er kennt meine Situation. Ihm sind die Fäden nicht aus der Hand geglitten, er weiß. Und er kommt genau rechtzeitig, um nicht zu spät zu sein, um rechtzeitig, um seine Ehre zu erweisen in meinem Leben. Bist du bereit, ein Zeuge für ihn zu sein in dieser Welt? Dann, wenn Bedrängnisse kommen, dann, wenn Dinge in dein Leben hineinstürmen, Probleme, Krankheit, was auch immer, das dich hier runterreißen lässt, willst du für mich ein Zeuge sein, der Menschen um dich herum bezeugt, was das heißt, an Jesus zu glauben. Jesus kommt, er hat mich nicht verlassen, denn das Schlimmste für einen gläubigen Menschen ist der Gedanke, Jesus ist nicht mehr da. Er hat uns nie aus dem Blick verloren, er ist da und er wohnt in unseren Herzen, auch wenn wir das nicht immer merken. Gott segne uns dabei. Amen.